und herzlich willkommen zu Das Klingt, dem deutschen Chiefs-Podcast. Ich bin hier wieder zusammen mit Marius und wir wollen heute über das Spiel gegen die Rams sprechen. Marius, schön, dass du da bist.
Ja, moin Daniel, moin und ich da draußen. Schön, dass ich hier bin.
Genau, letzte Saison hätten wir vor dem Spiel der Rams, glaube ich, noch sehr viel Bauchschmerzen gehabt. Aaron Donald als wahrscheinlich der dominanteste Verteidiger. Die sahen in der Offensive mit Cooper Kupp extrem gut aus. Jetzt ist es eher so ein Gegner, wo man sagt, gut, dass wir jetzt gegen die Rams spielen, oder?
Ja, also ich glaube, es gibt nicht viele Spiele, wo ich sagen würde, das könnte ein Shutout werden, ohne jetzt allzu viel zu spoilern, aber die Rams sind sehr, 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 sehr in ihre Einzelteile zerfallen. Da kann man schon fast nicht mehr von dem Post-Super Bowl-Kater sprechen. Das ist schon mittlerweile eine Depression geworden.
Sehr schön, da kommen wir gleich noch weiter drauf und reden definitiv noch länger drüber. Lass uns erstmal anfangen mit den Chiefs News. Und da haben wir eine ganz schöne Nachricht. Ich würde gerne anfangen mit dem Gewinnspiel. Wir verlosen etwas, oder?
Wir verlosen etwas, ja. Dafür müsst ihr mal auf dieses Instagram gehen, wenn ihr da angemeldet seid. Wenn nicht, dann macht das mal schnell.
Link auf jeden Fall auch in den Shownotes hier.
Korrekt. Wir verlosen zusammen mit DevShop. Die haben uns freundlicherweise ein paar Shirts aus der Chiefs DevShop-Kollektion zur Verfügung gestellt. Und was ihr dafür machen müsst, steht auch da drinnen in der Copy. Also im Prinzip dem Daniel folgen, mir folgen und der Footballerei. Denn unter diesem ganzen Dach läuft das ja hier dankenswerterweise. Und dann idealerweise verteckt ihr zwei Personen, mit denen ihr im kommenden Jahr am liebsten ein mögliches Chiefs-Match in Frankfurt oder München besuchen wollt. Und mit etwas Glück gibt es dann eines von drei Shirts für euch. Habe ich was vergessen?
Die sind in L. Wir können vielleicht schon mal einen Ausblick geben, dass es bestimmt auch vielleicht noch ein weiteres Kleidungsstück der Dev Collection in den nächsten Wochen geben wird. Also da haben wir noch ein bisschen was auf Lager. Das werden wir in späteren Zeitpunkt verlosen. Wenn ihr es heute hört, am Freitag, ich weiß gar nicht, ob es morgen oder übermorgen noch ist, aktuell hat der Dev Shop Black Weekend, Black Friday Angebote. Nochmal 20%, glaube ich, runter insgesamt. Da kostet zum Beispiel die sehr hübsche Bomberjacke nur noch unter 60 Euro, noch ein ganzes Stück günstiger. Die T-Shirts gibt es teilweise für unter 20 Euro. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugehen, bevor das wieder teurer wird.
Muss aber auch schnell sein, weil die gängigsten Größen, habe ich mir sagen lassen, sind auch schon recht dünne, beziehungsweise weg.
S&M sind auf jeden Fall sehr, sehr schnell vergriffen. Von daher genau, auf jeden Fall am besten jetzt sofort einmal eine Pause im Podcast machen oder uns weiterhören, nebenbei draufgehen und dann kriegt ihr auf jeden Fall noch was ab. Aber vielleicht habt ihr auch einfach Glück im Gewinnspiel und wir schicken euch die dann gerne zu. Lass uns zu den Chiefs kommen, nicht nur zu Das Kingdom News. Fangen wir an mit Travis Kelce, oder?
Travis Kelce, The Man of the Week sozusagen, AFC Offensive Player of the Week geworden, ist neben AJ Brown von den Eagles und Stephon Diggs von den Bills einer von nur drei Spielern in der Liga, dem mindestens 115 Yards und drei oder mehr Touchdowns in einem Spiel gelungen sind. Führt die NFL zudem in Receiving Touchdowns an mit 11 und auch First Downs mit 53. Also weiß man gar nicht mehr, was man noch sagen soll zu dem Kerl. Also absoluter Wahnsinn. Glaube ich, der größte Erfolg, aber diese Woche ist, dass er Patrick Mahomes für den New Heights Podcast aktivieren konnte. Der kommt dann, glaube ich, nächste Woche raus. Jason hat sich sehr gefreut, hat aber gesagt, es lag nicht an Travis, sondern es lag an der Twitter-Bubble, die ihre Forderung da lautstark geäußert haben. Ich stimme da Jason zu.
Ja, aber ich glaube, die Verbindung zwischen Kelce und Mahomes ist so eng. Die gute Brittany Lynn Mahomes hat was gepostet, meine biggest friends ever oder so auf Instagram, wo ich auch dachte, okay, das geht, glaube ich, weit über das auf dem Platz hinaus. Ich glaube, Mahomes und Kelce, das spielen ja auch gerne zum Golf. Ich glaube, da kriegt man ihn dann schon überzeugt, in den Podcast zu gehen. Lass uns gerne spielerischer werden. Der Injury Report ist, glaube ich, etwas, auf das wir leider etwas mehr gucken müssen aktuell, als es vielleicht vor ein paar Wochen der Fall war. Und es gab eine Hiobs-Botschaft. Clyde Edwards-Helaire wird auf die Injury Reserve gesetzt. Der Running Back ist damit 4 Spiele Anführungszeichen, gesperrt. Das zählt auch nicht rückblickend. Also das Spiel letzte Woche kommt dazu. Die nächsten 4 Wochen wird er nicht spielen. Damit fast keine Rolle mehr spielen in der Regular Season. Dafür aber Lucas Niang ist zurück im Kader. Wie siehst du das und was erwartest du von Niang?
Ja, Lukas ist natürlich noch eine Möglichkeit, auf der Tackle-Position Produktivität zu haben. Ich vertraue und hoffe natürlich auch auf seine Qualitäten, die er leider bei uns noch nie so wirklich unter Beweis stellen konnte. War ja, glaube ich, in dem Corona-Jahr mit Opt-out dabei und dann auch mehr verletzt, als dass er gespielt hat. Deswegen hoffe ich jetzt auch für ihn, dass er den Rest der Saison verletzungsfrei bleibt. Andy Reid wollte sich noch nicht festlegen, wie viel Spielzeit er bekommen wird. Er meinte nur, er wird spielen, aber wahrscheinlich eher als Backup, also nicht starten, aber ich hoffe sehr, dass er, wie gesagt, in die Rotation reinfindet und verletzungsfrei bleibt.
Ist auf jeden Fall eine der Schwachstellen, die wir ja, die wir sehen oder die uns stört in der O-Line, vielleicht wird das vielleicht sogar wirklich noch eine ordentliche Verbesserung, nachdem wir letzte Woche festgestellt haben, dass der Prince nicht die Lösung kurzfristig zumindest ist. Gleichzeitig stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich auf der Position des Running Backs? Wir haben jetzt letzte Woche Pacheco ein sensationelles Spiel sein, vielleicht Breakout-Game, zum ersten Mal über 100 Yards, deutlich über 100 Yards. Und gleichzeitig McKinnon, der die Woche davor ein wirklich integraler Part des Passing-Games war, plötzlich fast ohne Pass-Option, vielleicht gerade weil Clyde Edwards-Helaire verletzt ausgefallen ist. Aber dann eben auch ein Fumble drin. Also glaubst du, wir müssen noch was machen? Gibt es überhaupt noch Running Backs, die für uns potenziell interessant sein könnten? Die Trade-Deadline ist ja seit 1. Januar durch, seit 1. November durch. Es kann also nur noch ein Free Agent gesigned werden.
Ja, also da sehe ich tatsächlich momentan nicht die Personalie, die uns jetzt weiterhelfen würde. Es wurde ja über Melvin Gordon spekuliert, der, glaube ich, zur Aufnahme der letzten Folge auf die Waiver gekommen ist. Zwischenzeitlich war auch Daryl Henderson, der Running Back von unserem kommenden Gegner, den Rams, noch auf der Waiver. Der wurde jetzt geclaimed von den Jaguars. Ja, also ich bin ehrlich, wir haben ja deswegen wahrscheinlich auch Rojo behalten. Also das klar war, irgendwann kommt die Phase in der Saison, wo unsere Running Backs tatsächlich mal mit Verletzungsanfälligkeiten quasi Gebrauch machen. Das ist jetzt eingetreten und ich finde auch, dann hat Rojo mit allem, was er dann auch gepostet hat und seinen Unmut da kundgetan hat, auch mal jetzt die Chance verdient. Kann sich jetzt zeigen. Bisher haben wir ihn ja nur in den Preseason-Games gesehen, in der Regular Season bisher kein Faktor gewesen. Deswegen, ich würde ihm jetzt die Chance geben. Ich gehe auch davon aus, dass er sie am Wochenende bekommt. Was er dann draus macht, das ist dann eben seine Sache. Aber vielleicht auch 5 Sätze zu Melvin Gordon. Da sehe ich nicht, weil der ja auch diskutiert wurde auf Twitter, auf Instagram und in diversen Foren. Er ist halt einfach schon 29. Das ist gefühlt Frührentner beim Running Back. Besten und produktivsten Jahre sind da eher so zwischen, also irgendwie Mitte 20 und du bist eher so 4 bis 5 Jahre produktiv und danach nimmt es rapide ab. Also spielt auch.
Detti sagt immer, ab 28 kannst du einen Running Back vergessen.
Ist dann eher auch, merkt man jetzt auch in den Stats, also glaube ich 3,5 Yards pro Carry, kriegt natürlich nicht so viele Carries, also 9 pro Spiel aktuell das Karriere-Tiefstwert. Und längster Carry waren 17 Yards. Ich glaube, allein Mahomes hatte 16 Yards im längsten. Und ist auch sehr anfällig fürs Fumblen. Konstante bei ihm, diese Fumblelei, mindestens 3 in den letzten 4 Spielzeiten gehabt. Hat jetzt auch schon 5, obwohl er weniger Carries hatte. Beispiel, sein Rookie-Year hatte er 6 bei 217 Touches und jetzt hat er 5 bei nur 115. Also hat auch nicht jetzt wirklich die Pass-Catcher-Qualitäten, so wie beispielsweise McKinnon und im Pass-Blocking. Und wenn sich schon die Broncos von ihm trennen, dann sage ich mal, sollten die Chiefs da die Finger von lassen. Die Zeit von Melvin Gordon dürfte vorbei sein.
Sehr gut. Ich glaube einfach, McKinnon ist trotzdem nicht die Lösung. Ich bin Rojo, wäre ich sehr gespannt, aber habe auch nicht mehr so richtig viel Vertrauen drin. Da weiß ich einfach, dass die Entscheidung der Chiefs, den sozusagen so weit zurückzuhalten, meistens mit Grund passieren. Trotzdem haben sie eben nicht gewavert oder haben ihn nicht rausgekickt und ist auf dem Waiver gelandet. Von daher, glaube ich, da wäre wirklich mal dann spannend zu sehen, ob er zum Einsatz kommt. Es kommen mal Leute zurück und über die wollen wir natürlich auch gerne reden. Injury Report, es sieht gut aus bei 3. Juju Smith-Schuster, Lemons und Thornell scheinen wiederzukommen. Thune und Tony, wichtig, Joe Thune aus der O-Line, Tony als Wide Receiver, haben bisher noch nicht trainiert, werden wahrscheinlich nicht in Uniform antreten am Sonntag. Freust du dich denn zumindest oder hättest du noch mehr erwartet?
Ja, Joe Thune ist wahrscheinlich die größere Ausfallproblematik, würde ich mal vielleicht mit Anführungszeichen setzen. Ich meine, dann sehen wir Nick Allegretti wahrscheinlich als Starter, so wie, glaube ich, in Woche 5 gegen die Raiders, wenn ich mich erinnere. Ja, Kadarius Toney hätte ich schon gerne wieder gesehen, aber sind wir ehrlich, ich hoffe auf den, dass der in den Playoffs wieder fit ist. Das ist wichtiger als die Spiele jetzt. Also jetzt die Rams sind ja auch wirklich mit Lazarett da gerade unterwegs und jetzt die nächsten Spiele gegen, ich glaube, Cincinnati, gegen die Broncos und gegen die Texans, das kann man, glaube ich, verschmerzen. Also auch den Edwards-Hilaire-Ausfall sehe ich jetzt nicht so dramatisch an, wenn er bis zu den Playoffs wieder fit ist. Ich glaube, da können wir Tiefe auf jeden Fall gebrauchen. Ansonsten, ich glaube, Michael Burton war auch mit Krankheit am Donnerstag draußen. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass wir mit allen dann auch wieder da sein werden. Juju und Chris Lemons hast du gerade erwähnt. Ansonsten vielleicht noch eine minimale Practice Squad News, dass sich der Tight End Jordan Franks die Hand gebrochen hat im Training und ist deswegen auf dem Practice Squad IR gelandet. Deswegen haben wir den früheren Rams Tight End Kendall Blanton wieder geresigned. Erinnert euch vielleicht in einer der früheren Folgen schon mal erwähnt, ist Casey verwurzelt. Sein Vater hat früher auch mal für die Chiefs gespielt und er ist jetzt quasi wieder in den Practice Squad geresigned. Ja, bei den Rams, Daniel, da sieht es bedeutend schlimmer aus, was auch so ein bisschen das Bild diese Saison irgendwie prägt, oder?
Definitiv. Also ich glaube, dass am Ende die Rams, du hast gerade schon von Depressionen nach dem Super Bowl gesprochen, ganz am Anfang der Sendung. Ich glaube, dass wir ein Team haben, was wo Leute retired sind. Insgesamt bleiben wir mal bei unserer O-Line, wenn Joe Thuney ersetzt wird durch Nick Allegretti. Dann haben wir da natürlich schon das Herzstück der Rams aktuell, was zumindest auf dem Spielfeld steht, ist in der Defensive. Aaron Donald ist weiterhin einer der gefährlichsten Defensive Linemen, die es in diesem Sport gibt. Sie haben mit Bobby Wagner einen wirklich starken Linebacker, der aktuell wirklich zu den Besten der Liga gehört, gesigned vor der Saison. Und machen da weiterhin viel Druck. Was auffällt, ist, dass Aaron Donald wenig Sacks macht. Da glaube ich 5 Sacks bisher. Man denkt immer darüber nach, dass wir in den letzten beiden Wochen alleine jeweils 5 Sacks als Team hatten. Und die Chiefs aktuell, glaube ich, auf Position 4 der Sacks allgemein sind. Also da kommt langsam was, da entwickelt sich was. Und das Duell wird ganz spannend sein zwischen Trey Smith und Aaron Donald. Trey Smith wirklich einer der besseren Right Guards der Liga. Und der Grund, wieso Aaron Donald so wenig Sex hat, ist eigentlich relativ einfach. Es gibt keinen anderen Gegner, gegen den Quarterbacks so schnell den Ball loswerden wie gegen die Rams. Also unglaublich kurze Zeit. Das ist die Lösung, die man mit Aaron Donald hat, eben kurzfristig schnelle Würfe zu machen. Und dann sieht man auch das Problem, was sie bekommen, haben sie eben im Defensive Backfield Probleme, Yards after Catch zu verhindern. Und das ist so ein bisschen, es ist eine starke Defense, gehört zu den Top-Defensiven der Liga. Und trotzdem lieber Yards after Catch, aber eben nicht das Risiko gehen, dass dein eigener Quarterback von Aaron Donald umgewamst wird und sich vielleicht sogar noch verletzen kann. Ich bin gespannt. Mahomes hält den Ball ja gerne, er scrambelt gerne und guckt, wo dann Openings sind. Ich glaube aber, auch da werden wir eher den Ball schneller werfen, als ihn länger zu halten. Ich glaube, wir werden Aaron Donald gnadenlos doppeln und dann wird es eben ganz spannend sein, was dann eben ein Floyd oder ein Copeland mit dem Raum, mit den Möglichkeiten, die sie dann bekommen, machen. Wie weit, ich glaube, dass die sehr, sehr selten die Rams blitzen werden, eher weniger als der Durchschnitt. Aber es wird, glaube ich, wirklich interessant sein, wie viel Zeit kriegt Patrick Mahomes in diesem Spiel, wie weit kann sich das aufbauen, und es hilft auf jeden Fall mit Juju einen starken, einen körperlich bevorteilten Receiver wiederzubekommen, der dann in der Lage ist, den Ball auch zu fangen. Wie siehst du es?
Ja, du bist ja schon richtig tief reingegangen.
Wir sind soweit, wir wollen noch hier über das Spiel reden.
Ja, alles gut, so muss das sein. Ich habe nur gerade überlegt, ob ich mich an das letzte Aufeinandertreffen von den beiden Teams erinnere, und es war tatsächlich ein sehr historisches, denn es wird von NFL Networks bei den 100 Greatest Games of All Time auf Platz 33 geführt. Warum das so ist, vielleicht kurz angerissen. Es gab am Ende eine 51-54 rekordverdächtige Übertragung und auch ein absolutes Duell. 2018 war es. man erinnert sich vielleicht, und es wurden etliche Rekorde gebrochen. Ich glaube, beide Teams hatten am Ende in Summe über 1000 Yards.
Ja, wenn du am Ende ein Spiel der NFL Shootout nennen möchtest und du willst eine Definition dafür finden, dann ist es dieses Spiel. Also das ist die Definition von Shootout.
Also ich glaube, wir werden darauf auch ausführlicher mal in der Offseason eingehen, da vielleicht einige Geschichten, Anekdoten zur Franchise-History, aber auch eben so ein paar große Spiele der Chiefs ein bisschen ausführlicher besprechen, vielleicht auch den ein oder anderen Spieler vorstellen. Ich glaube, da wird dieses Spiel auch mit Sicherheit einen Rahmen finden.
Ja, und auch also ein Spieler, die auf dem Platz standen, Alex Smith, über den müssen wir auf jeden Fall mal im Detail reden. Gerade die Fans, die jetzt neu dazugekommen sind, die nur Patrick Mahomes kennen, wir haben einige richtig, richtig spannende Quarterbacks und Alex Smith mit seiner ganzen Geschichte auf jeden Fall einer der Typen. Und Patrick Mahomes saß damals ja schon am Rand und hat zugeguckt, oder?
Ja, der saß da in bester Lage sozusagen und hat sich das angeschaut. Also wer so lange nicht warten möchte, das Spiel gibt es natürlich auch mit allen möglichen Highlights auf den bekannten Plattformen. Könnt ihr euch mal angucken. Können wir euch auch in die Shownotes packen. Aber ausführlicher und im Detail werden wir da in der Offseason mal drauf eingehen, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist so faszinierend gewesen, das Gefühl, also für alle, die das damals nicht gesehen haben, aber sich an die letzte Saison mit dem Bills-Spiel erinnern. Das ist quasi nochmal ein Zacken schärfer gewesen, das ganze Spiel hindurch. Ich glaube, es gab 6 Führungswechsel.
Ja, es ist am Ende so krass, dass das Ergebnis des vierten Viertels klingt wie ein ganzes Footballspiel. Es ist 21-14 ausgegangen. Da geht die Hälfte der Spieler aktuell eher mit weniger Punkten raus, 35 Punkte, die ja gemacht worden sind. Aber das war nur das vierte Viertel dieses Spiels. Es gab auch keine Overtime oder so. Es war, glaube ich, normal in Regulation zu Ende. Und gerade das ist so beeindruckend.
Und es war kein Playoff-Spiel, sondern Regular Season. Also, glaube ich, eines von 3 Spielen, das in dieser All-Time Greatest Games Liste es geschafft hat als Regular Season Game. Genau, aber bleiben wir oder kommen wir wieder zurück in die Gegenwart. Du hast ja gerade schon ein bisschen was angesprochen. Ich überlege, ob wir...
Ein Satz noch zum Spiel.
Ein Satz.
Wir haben es verloren, das muss man auch dazu sagen. Das ist das einzige Bittere an diesem Spiel, dass am Ende die Rams 54 hatten und wir 51.
Ja, beide Teams sind dann ja noch weit gekommen, also die Rams dann bis in den Super Bowl, die Chiefs haben dann gegen, glaube ich, war das AFC Championship Game gegen die Patriots?
Korrekt.
Ja, wo wir dann gegen Tom Brady in der Overtime den Ball nicht berührt haben. Das war ein bisschen bitter, aber dafür haben die Rams dann in diesem Super Bowl, muss ich ehrlich sagen, das war einer der langweiligeren Super Bowl Abende oder Nächte, glaube ich, auch nur 3 Punkte gemacht oder auf jeden Fall nicht viele. Es war sehr Patriots-lastig damals. Genau.
Aber was übrigens witzig ist, bei den SPs im Jahr danach gab es einen Award für das beste Spiel des Jahres. War nicht der Super Bowl, das Spiel. Wer hat es angenommen? Goff und Mahomes. Gerade Mahomes, der sozusagen ein Award für ein Spiel angenommen hat, was er nicht gespielt hat, finde ich auch ganz schön.
Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Aber er war ja in der besten ersten Reihe.
Ganz genau. Und nochmal, ich glaube, daran verlinken wir mal. Es gibt von NFL Network, glaube ich, The Greatest Games. Da wurde es auch gefeatured. Das ist eigentlich die perfekte Dokumentation dafür. Lass uns gerne weiter auf das Spiel eingehen. Du hast es schon gesagt, viele Punkte. Ich rechne, und da wechseln wir mal die Seiten. Ich glaube, wir haben über unsere Offensive noch gesprochen. Juju, weil das Scanting werden wichtig sein. Kelce natürlich, wo ich glaube, dass Jalen Ramsey relativ viel Zeit mit Travis Kelce in diesem Spiel machen oder Zeit haben wird, ihn zu decken. Da hast du ganz gute News für die Chiefs-Fans, oder?
Ja, ganz gute News für die Chiefs-Fans, für die Rams-Fans eher so weniger. Also ist ja All-Pro-Corner, gefühlt steht er diese Saison komplett neben sich, hat unter allen Cornern dieses Jahr bereits die 7 meisten Receptions zugelassen. Und wer sich das Spiel gegen die Saints vergangene Woche angeschaut hat, ich meine, Andy Dalton hat 3 Touchdown-Pässe geworfen und eigentlich muss man nicht mehr zur Pass-Defense der Rams sagen. Ich glaube, Andy Dalton hatte so ein 149,6er Rating, 10,9 Yards per Attempt.
Ja, die haben ja keine Receiver, die Saints. Also wenn man sich das mal anguckt, Chris Olave ist wahrscheinlich der stärkste Receiver, den sie haben. Und sonst ist und dann vielleicht Taysom Hill noch, aber ansonsten ist da ja nicht so viel mit all den Verletzungen, die dieses Team hat. Von daher, wenn die Jalen Ramsey schon schlecht aussehen lassen, hui.
Ich hoffe auch, dass unsere Receiver sich mal das Game Tape von Chris Olave angeschaut haben. Der hatte 6 Targets, 5 Receptions, 102 Yards und diesen einen 53-Yard-Touchdown-Catch. Also bitte gerne zur Nachahmung empfohlen. Vielleicht eher der Kollege MVS. Dem würde ich gerne diese Woche sehr produktiv sehen, was die Downfield-Bälle angeht.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass, also wenn wir wirklich gut in Führung gehen, dann kann ich mir Watson, dann kann ich mir Sky Moore sehr, sehr aktiv vorstellen, weil wir dann eben den Ball auch laufen lassen können. Ich hoffe, dass wir nicht, also das machen wir eigentlich nie so richtig viel laufen. Ich glaube, Pacheco müssen wir aufpassen, dass der sich noch nicht noch verletzt. Wenn das Spiel gut läuft, dann kann ich sehr gut damit leben, wenn im vierten Viertel auch eher Chad Henne spielt. Aber wenn wir sowas sagen, und das müssen wir ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeiten, die Wetlines, die Bettinglines sehen so aus, so ähnlich wie gegen die Colts und gegen die Titans. Auch das waren alles irgendwie dann knappe oder sogar negative Spielerlebnisse. Von daher, die Chiefs sind kein Team, was ganz klar deutlich führt und einfach gewinnt, sondern eher erst im vierten Viertel das fertig macht. Gucken wir mal, wie das läuft. Ich glaube, wir haben fast schon genug drüber gesprochen. Die Schwäche dieser Rams Defense ist neben ist für mich am Ende die Safeties, das Defensive Backfield am Ende. Vielleicht die Cornerbacks sogar noch ein bisschen stärker. Aber die Defensive ist der stärkere Mannschaftsteil. Und der uns eigentlich Hoffnung macht, dass das ein klarer Sieg der Chiefs wird, ist auf der anderen Seite des Balles, und zwar dann am Ende deren Offense. Die haben schon ein massives Problem auf der Quarterback-Position, oder?
Die haben ein massives Problem. Also ich weiß, man kann jetzt gar nicht sagen, ob es mit Matthew Stafford, der jetzt ja sicher raus ist für dieses Spiel, also hat sich ja im letzten Spiel auch schon verletzt, war dann kurzzeitig in der Concussion, aber es ist wohl eine Nackenverletzung und deswegen war auch die Woche dann relativ früh als out für dieses Spiel kommuniziert. Und dann der Backup von Stafford, weiß gar nicht gerade, wie er heißt, Wolford heißt er, glaube ich. Genau. Der ist auch im Training nicht gewesen, am Mittwoch, am Donnerstag wieder voll mittrainiert. Ich glaube, es wird aber der Backup vom Backup, Bryce Perkins, der auch schon letzte Woche kurz ran durfte im vierten Quarter, sah ganz okay aus, würde ich mal sagen. Also 5 von 10, glaube ich, angebracht, 64 Yards, 70,4 Rating. Ja, ich glaube, mit den Füßen kann er ein bisschen was, ist sehr athletisch, kann da ein bisschen laufen, aber die Passerqualitäten dürften sehr limitiert sein. Oder weißt du da ein bisschen mehr?
Na, es ist ein Undrafted Free Agent 2020, damals im Draft so Richtung 6., 7. Runde, wenn überhaupt geschätzt. Das ist erstmal jetzt kein Playmaker per se, kann aber wirklich was mit den Beinen, kann laufen, ist relativ flott. Und genau, also vom Wurf würde ich mir jetzt auch respektive der Situation bei den Wide Receivers keine so großen Ängste machen. Allen Robinson ist vor der Saison von den Bears zu den Rams gewechselt, ist da aber bisher noch nicht so richtig angekommen. Letzte Woche, glaube ich, den ersten Touchdown gemacht, aber yardstechnisch ist das grauenhaft. Cooper Kupp ist verletzt. Van Jefferson ist wieder da. Ich glaube auch noch Kreuzbandriss, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch noch nicht so richtig angekommen. Schön, dass er wieder da ist. Higbeenen, durchschnittlicher Tight End, der schon mal ganz gut Plays machen kann, aber ich glaube, der nicht so stark im Fokus der Defensive stehen darf dafür. Und auch auf der Running Back Position, Henderson hatten wir gerade schon angemerkt, ist gewavert worden oder gewaved worden, wurde dann jetzt gepickt von den Jaguars, hast du vorhin schon gesagt. Und jetzt gibt es eigentlich 2 Running Backs, die du noch hast. Ein Cam Akers, der während der Saison schon mal gesagt hat, er möchte weg nach der Trade Deadline, der schon Chemieprobleme mit dem Team hatte, letzte Woche wieder eingesetzt worden ist und dazu noch der Rookie Kyren Williams. Cam Akers, glaube ich, hat sowieso keinen Vertrag mehr nach der Saison, wird wahrscheinlich die Rams verlassen. Kyren Williams als Rookie, glaube ich, wird der sein, der die Snaps bekommt und da guckt man sich dann schon eher an, wie sieht das denn für die nächste Saison aus? Müssen wir da noch was machen? Haben wir da ein Talent, was spielen kann? Der ist wirklich ganz, ganz spannend, aber jetzt auch noch nicht der ganz, ganz große Playmaker. Ich hätte gesagt, Pacheco ist einen Schritt weiter. Das große, die wirklich massive Schwierigkeit der Rams und das auch durch Verletzungen ist aus meiner Sicht die O-Line. Also du hast gerade schon gesagt, auch wenn dann Stafford stehen würde, würde dir das keinen großen Angst machen. Der König der Interceptions, wie ich ihn aktuell sehe, nachdem er letzte Saison den Titel gewonnen hat, vor dem Super Bowl-Titel, hat nämlich da eine O-Line stehen, die eher aus Backups besteht. Center Shelton, die beiden Guards Skura und Abushi muss man auch nicht kennen. Und Nsinke als Left Tackle auch nicht. Havenstein ist jemand, der in Ordnung ist. Aber insgesamt ist das eine O-Line, auf die sich Chris Jones und Co., glaube ich, sehr freuen können. Ich glaube, gerade Inside Jones und Saunders werden ihren Spaß haben. Und ich erwarte ehrlicherweise von Kadaftis jetzt auch endlich seinen ersten Sack in der NFL.
Also wenn, dann gegen diese O-Line. Muss man
das ist die schlechteste O-Line der Liga, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ja.
Also genau, laut PFF schlechteste O-Line der Liga und ich glaube auch in Rush Yards pro Spiel die vorletzten. Also da geht einiges. Normalerweise ist ja Sean McVay für so scharfen Offensivgeist bekannt, kommt ja aus der Kyle Shanahan-Schule. Ich glaube seit 2017 bei den Rams spielt am liebsten 11 Personnel, also ein Running Back, ein Tight End, drei Wide Receiver und die O-Line eigentlich, wenn sie denn in voller Stärke am Start ist, macht diese Wide Zone Runs, also horizontal in die gleiche Richtung, was die Verteidiger so ein bisschen dazu zwingt.
Jetzt gehst du taktisch in Schemes rein. Ich bin ganz begeistert. erklär doch mal genau, was das ist.
Also genau, die O-Liner drücken quasi oder versuchen zumindest mal die Verteidigung so horizontal zurückzuhalten und wenn du das zu aggressiv zulässt, dann entstehen sogenannte Running Lanes für die Running Backs und wenn du dann ein gutes Laufspiel hättest, dann könntest du durch diese Lücken hindurchgehen. So, das ist ein guter Plan in der Theorie. Problem ist, es ist dieses Jahr nicht aufgegangen aus bekannten Gründen. Schwächste O-Line der Liga, wenn du die ganzen Backups hast, dann funktioniert es halt eben nicht. Und wenn du dann auch noch deinen produktivsten Rusher, also Stand jetzt mit Daryl Henderson, der eben gewaved wurde, wie gesagt, der hat, glaube ich, das Team oder führt das Team noch an in Rushing Yards und Yards per Carry, dann wird es halt auch nicht besser. So, Cam Akers quasi jetzt gefühlt die One-Man-Show, hatte letzte Woche, glaube ich, 14 Attempts, 61 Yards, 4,4 im Schnitt. Ja, das ist dann eben auch ein bisschen arg viel zu wenig, würde ich mal sagen.
Ja, es ist eben zu wenig, weil die Taktik der Rams aktuell auch einfach nicht aufgeht. Sie haben sehr viele Draft-Picks in den ersten drei Runden abgegeben, konnten dann immer sehr, sehr spät erst picken, teilweise wirklich nur so 2-3 Mal pro Jahr. Und jetzt siehst du eben, was du da hast. Jetzt kommen die Backups plötzlich zum Einsatz. Und ich glaube, wir hatten Tutu Atwell letzte Woche, der zum ersten Mal einen Touchdown gefangen hat, einen langen Lauf gehabt hat. Und Tutu ist genau so ein Desperation-Pick der Rams in Runde 3 oder so, der dann da irgendwie was reißen soll. Völlig undersized, völlig körperlich, weit weg von dem, was sie brauchen. Und genauso ist es in der O-Line auch. Also die haben ganz viele Picks undrafted oder eben in späten Runden, die jetzt zum Einsatz kommen, weil ihre älteren, getradeten, gesignten Mitspieler, die in der ersten Position waren, eben nicht geleistet haben. Und das, glaube ich, ist ganz klar erkennbar an diesem Rams. Also ja, die haben massives Verletzungspech, aber wenn sich bei denen jemand verletzt, haben sie auch ein Problem, weil der Ersatz einfach schlecht ist oder nicht weit entwickelt ist und Zeit braucht. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was wir jetzt sehen, dass deren Late-Round-Picks eben dann nicht mithalten mit dem Untergerüst, was andere Teams zum Beispiel haben.
Ja, und wenn du halt als, sag ich jetzt mal, nicht im Laufspiel überzeugen kannst, dann musst du irgendwie das Passspiel in Gang werfen. Umgekehrt, wir merken das ja auch oder haben das auch gemerkt in der Vergangenheit, wenn das eine bei uns gestruggelt hat, dann muss das andere das irgendwie auffangen. Die Problematik haben die Rams aber auch. Also ist auch nicht mit Stafford wesentlich besser gewesen. Ich glaube, nur 6,9 Yards per Completion und 10 Touchdowns. Dann kommt noch dazu, dass Stafford am dritthäufigsten gesackt wurde. Und ja, das fehlende Laufspiel tut dann sein Übriges, dass du dann irgendwie überhaupt nicht in Gang kommst. Dann jetzt der Backup vom Backup vor der Line steht. Das ist mit Sicherheit auch nicht so super ideal. Und ja, du hast schon Allen Robinson angesprochen. Für mich enttäuschend diese Saison. Also hat 33 Receptions bei 55 Targets, nur 3 Touchdowns. Das in Summe haben, glaube ich, die Ravens dieses Jahr nur 11 Receiving Touchdowns. Alleine 6 davon hat Cooper Kupp, der ist raus. Also im Prinzip haben sie so viele Receiving Touchdowns wie alleine Travis Kelce bei uns. Und ja, was ich noch ganz interessant finde, ich glaube, durch die Tatsache, dass sie eine sehr schlechte O-Line haben und da könnten wir uns darauf konzentrieren, mal ein paar Turnover zu erzeugen. Das haben wir dieses Jahr tatsächlich auch noch nicht so häufig geschafft. Da könnten wir mal schauen, ob wir vielleicht idealerweise nur 4 Spieler vorne in die Pressure stellen und die restlichen 7 dann eben in die Coverage. Und wir sind Platz 5 gegen den Run und bei dem Laufspiel könnte man das idealerweise auch mal angehen.
Durchaus. Auf der anderen Seite kannst du, glaube ich, einen jungen Quarterback mit Pressure, also auch mit Blitzen, schon sehr kaputt machen. Für mich ist eben wichtig, dadurch, dass er laufend ist, dass die Pocket in Anführungszeichen sozusagen nicht collapsed, dass er nicht sozusagen rauskommt, sondern die ihn aufhält, ihm wenig Möglichkeiten gibt zu scramblen. Ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Aus dem einfachen Grund, dass diese Defensive gewohnt ist, mit Patrick Mahomes im Training zu spielen. Die wissen, wie ein mobiler Quarterback aussehen kann, wie der sich bewegt, was der machen kann. Und so Typen wie Chris Jones, da gab es ein paar Szenen aus dem letzten Spiel auch, wo Justin Herbert hätte laufen können. Chris Jones hat ein unfassbares Gefühl dafür, wenn ein Running Back gerade so durch die Mitte aus der Pocket nach vorne entweichen möchte, dann ist der dann nochmal so einen Arm auszieht und den Quarterback an sich ransaugt. Das ist, glaube ich, einfach dann definitiv der Fall. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir so stark auf Interception spielen sollen. Ich würde lieber diesem Quarterback da nicht wehtun, aber den wirklich unter Druck setzen, dass der einfach, wie hat Sam Darnold so schön gesagt, Geister sieht. Also, dass der am Ende eigentlich die ganze Zeit in Panikmodus ist, dass da wieder irgendeine große, böse Gestalt auf ihn zurennt. und ich glaube, also vielleicht idealerweise ohne Blitzen, also nur mit 4 Mann, aber ich glaube, dass das total wichtig ist, eigentlich durchgängig Pressure zu haben. Und das, und ich glaube, das ist das, der Pass Rush, der sich jetzt im Laufe der Saison verändert hat. Da große Props an Spack und das ganze Trainerteam. Wenn man sich anguckt, wie sich es verändert, wir haben Spieltag 2, 3, 4 Mal drüber geredet, dass die Chiefs außerhalb von Chris Jones fast keine One-on-Ones gewinnen in der Defensive. Das hat sich geändert. Also Frank Clark ist zurück, der hat auch gar nicht den ganz großen Effekt gehabt, aber Saunders ist ein großer Faktor. Kalaftis macht, glaube ich, fast am meisten Pressure aller Rookies in der Defensive. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Mike Dana ist auch ein riesiger Effekt. Und das andere, mit dem wir spielen, ist eben so eine Mischung aus Snead und Bolton, die dann schon was machen, sobald sich ein paar andere Leute ins Backfield fallen lassen und dann sehr, sehr schnell pressuren. Also ich glaube, da mit zu spielen und diesen Quarterback einfach Looks zu geben, die er nicht kennt, Bryce Perkins zu überfordern, das wird das Spiel sein und für mich auch wirklich spannend, mal zu sehen, wie wir anders auftreten, weil wir eben vielleicht nicht ganz so viel Angst haben vor den Würfen. Und wenn dann da ein paar Interceptions fallen, habe ich auch kein Problem, aber ich glaube schon, dass wir da sehr kreativ werden, um von links und rechts diese O-Line einfach wirklich auseinanderzunehmen.
Ich würde mir wünschen, dass wir nicht die Halbzeit brauchen, um in der Defense quasi Anpassungen vorzunehmen und dann gleich von Anfang an denen zeigen, wer direkt bei Third Down und Lang von der Wiese gehen muss.
Durchaus. Ich finde auch eine zweite Halbzeit, es ist ja wieder ein 22.20 Uhr Spiel, wo man dann auch um 0.30 Uhr mal das Gefühl haben kann, so ich kann jetzt die Augen schon halb schließen und weiß, dass es in Ordnung ist. Da kann ich sehr, sehr gut mit leben. Da kann man nämlich auch gut um 1.30 Uhr, wenn das Spiel durch ist, einschlafen. Das wäre mein Plan für Sonntag.
Ja, oder auch mal im vierten Quarter die Backups spielen lassen, mal wieder Hanny-Time und Patrick Mahomes darf sich schon mal ein bisschen ausruhen.
Das klingt sehr gut. Wollen wir noch einmal ganz kurz über die Special Teams sprechen? Es gab ja so ein bisschen die Frage einmal, wer returnt die Punts? Hat Tony gemacht, der ist jetzt erstmal verletzt. Ich glaube, und das war die Ankündigung, dass Sky Moore wiederkommen wird, supported von McDuffie bei Punt Returns. Und ich glaube, es wird ganz wichtig sein, dass wir das Spiel der Special Teams wieder verstärken. Also dieser Onside-Kick gegen die Jaguars, Pacheco-Catch, wo er dann sozusagen direkt ins Aus fiel, war nicht so richtig doll. Und Harrison Butker hat zwar ein deutlich besseres Spiel gemacht in den letzten 60 Minuten, aber so richtig 100% ist der auch noch nicht. Wurde auch bestätigt vom Coaching-Staff, dass der diese Saison wahrscheinlich nicht mehr zu alter, völliger Stärke zurückkommen wird.
Ja, also letztes Spiel, Harrison Butker tadellos, 3 von 3 bei den Field Goals, 3 von 3 bei den Extrapunkten. Tommy Townsend war auch nicht so häufig auf der Wiese wie in Woche 2, weil er 4-mal in der Halbzeit punten musste, jetzt 2-mal im ganzen Spiel. Das war schon in Ordnung, aber hast schon gesagt, Dave Thorpe hat Butker auch geraten, jetzt keine Wasserstandsmeldung mehr zu seinem Fitnesszustand zu geben, aber hat auch gemeint, er ist nicht bei 100% und wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht sein. Aber der Kollege Taub hat auch ein bisschen anderes zu tun. Du hast schon gesagt, Onside-Kick verhalten. in der Woche gegen die Jaguars und die Geschichte mit Pacheco. Vielleicht alle, die das nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Also es war so, die Chargers haben gepunktet, dann haben sie so einen Sky-Kickoff gemacht und Pacheco war der Returner und der Ball segelte so Richtung Seitenauslinie, wäre da rausgegangen und hätte Pacheco den Ball berührt oder gefangen und auf die Auslinie gesteppt, dann wäre es ein illegal Kick gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel Yards Strafe, das gibt 10 oder so. Irgendwie so. Problem war, du hast gesagt, er fängt den Ball mit beiden Füßen inbound, also complete. Das war an der 6-Yard-Line. Und das ist natürlich ein Fehler, der dir als Rookie passiert, aber eben nicht passieren darf, weil es war kurz vor der Halbzeit. Die Chargers sind danach nochmal in den Ball gekommen, weil wir, glaube ich, nur 5 Yards irgendwie gemacht haben, mussten dann unsererseits wieder punten. Chargers kicken dann Gott sei Dank nur das Field Goal, kriegen aber nach der Halbzeit wieder den Ball. Also im blödesten Fall gehst du da mit 14 Punkten raus. Das hätte es für die Offense dann bei dem knappen Spielstand deutlich schwerer gemacht. Also das ist halt etwas, was dem Special Team ähnlich wie solche verschossenen Field Goals oder Extrapunkte dann halt bös auf die Füße fallen kann später im Spiel. Deswegen sollte das quasi abgestellt werden. Ich mache auch ehrlicherweise Pacheco nicht so wirklich den Vorwurf. Das ist etwas, das müssen die Special Teams Coaches da eben den Spielern einimpfen, wie sie sich bei dem oder jenem Play verhalten müssen. Und da muss es eben einen Plan geben. Aber jetzt sind wir mal guter Dinge, dass dieses Spiel keine Baustelle wird.
Definitiv. Ich glaube, wir haben es einigermaßen so umrandet. Wie würdest du denn glauben, dass das Spiel ausgeht?
Ja, also sehr viele Experten lehnen sich weit aus dem Fenster. Nach dem letzten Wochenende bin ich da so ein bisschen skeptischer. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, nach allem, was wir jetzt analysiert haben, so schwach, wie die Rams jetzt aktuell sind und auch was das Personal angeht. Also wenn sie uns wehtun, dann eher, dass wir in der Offense nicht so richtig in Gang kommen. Ich glaube, die Defense wird dieses Mal von Anfang an am Start sein. Wir brauchen halt diese Lösung gegen diese fünf Leute in der Line of Scrimmage der Rams. Also die werden vielleicht ein bisschen mehr Alarm machen, aber das Matchup unserer Running Backs gegen die, das wird wahrscheinlich der größte Faktor. Mein Tipp lautet 33-10. Wahrscheinlich so ein Garbage-Touchdown hinten raus, aber ich bin mir sehr sicher und positiv gestimmt, dass wir die einigermaßen im Griff haben in der Offensive und mit dem Backup vom Backup-Quarterback sollte uns nicht so böse überraschen wie jetzt beispielsweise gegen die Titans.
Ich glaube, es wird leider Gottes ein Low-Scoring-Game für die beiden. Ich glaube, es geht wirklich sowas Richtung 24-14 oder so aus. Tun sich beide schwer. Am Ende gewinnen die Chiefs das relativ entspannt, aber machen dann auch nicht mehr viel, weil sie wissen, die es gewonnen haben. Und es wird knapper, als wir es denken. Und viel Arbeit, weil die Defensive der Rams gar nicht so schlecht ist und sich Mahomes vielleicht wieder einen Tick schwerer tut als vielleicht in den letzten Spielen. Ich wollte dir noch eine ganz schöne Statistik mitgeben. Es gibt eine absurde Zahl um Patrick Mahomes und ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast. Weißt du, wie das Completion Percentage von Mahomes in der Saison 2022 aussieht?
Ich weiß es nicht auswendig, aber ich habe es gelesen. Du hast die Zahl mit Sicherheit parat.
66,3.
Das ist krass.
Weißt du, wie das Completion Percentage in der letzten Saison war?
Über 50, glaube ich schon.
66,3. Weißt du, wie das Completion Percentage in der vorletzten Saison war?
Bestimmt ist es auch über 60.
66,3.
63.
Er hat in seiner gesamten Karriere 66,1. Und er hat in den letzten 3 Saisons, wenn man diese Saison jetzt noch nicht abgeschlossen hat, jeweils die 100%ig gleiche Completion gemacht. Ist der Mann ein Roboter? Ist das irgendwie ein Bruch in der Matrix? Was ist da los?
Bruch in der Matrix habe ich heute schon mal irgendwo gelesen, zusammen mit Patrick Mahomes. Und ja, also das ist ein absolut überragender Spieler. Ich glaube, das wird man alles erst ganz, ganz viele Jahre später realisieren. Wir beide wissen es deswegen zu schätzen, weil wir auch die ganz bösen Spielzeiten erlebt haben, die ganz traurigen, wo wir es immer gerade so in die Playoffs geschafft haben, um dann auch direkt schon wieder die Koffer zu packen. Deswegen, glaube ich, kann man da in der heutigen Zeit nur sehr, sehr, sehr dankbar sein, dass wir so einen super Spieler in unseren Reihen haben, auch mit Travis Kelce, da so eine krasse Connection da ist. Also das ist ja nun wirklich nicht selbstverständlich. letztendlich. Und man sieht es eben an Teams wie den Rams, ne? In der einen Saison erfolgreich gewesen, all in gegangen und dann kommt die Depression in der Saison drauf. Ich meine, wir hatten ja auch nicht zu wenige Stimmen, die zumindest auch nach der Super Bowl-Niederlage gegen die Bucks gesagt haben, na, ob da jetzt nicht die Geschichte mit den Chiefs auserzählt ist, ob sie jetzt nicht quasi alle Sachen geleakt haben, aber Patrick Mahomes ist einfach eine Maschine. Er ist einfach beständig wie ein Uhrwerk und läuft in Richtung MVP.
Ja, ich glaube, die Aussage war ja sogar noch mehr, ob Patrick Mahomes nicht einen Russell Wilson, einen Ben Roethlisberger oder Drew Brees ist, der einmal gewinnt, der ordentlich mitspielt, aber das war's dann. Ich glaube, auch ohne den zweiten Titel können wir jetzt schon sagen, andere Art von Spieler, andere Qualität und wir müssen nicht rollen und wir müssen nicht irgendwas anderes machen, sondern Patrick Mahomes ist der Unterschied. Du hast gerade was angesprochen, gerade diese Verbindung Patrick Mahomes und Travis Kelce ist besonders. Wir haben bei Instagram Daniel Irke direkt hier vor dem Podcast, als wir anfangen wollten, hat mir noch eine Frage gestellt. Welcher Spieler kann am ehesten den Platz von Kelce einnehmen? Sollte der nicht mehr sein? Beziehungsweise wen müssten wir verpflichten, der ähnliche Attribute hat wie Kelce? Super Podcast, macht weiter so. Erstmal vielen Dank. Ich glaube, das ist eine der kompliziertesten Fragen, die uns allen so ein bisschen wehtut. Travis Kelce ist 33 Jahre alt, glaube ich, aktuell. Wird nicht unendlich diese Qualität haben, spielt aktuell aber die beste Saison seiner Karriere. Also er hat noch nie zu dem Zeitpunkt so viele Touchdowns gehabt. Er ist auf einem Irrweg, wenn man sich die Yards anguckt. Und ich würde sagen, 2, vielleicht sogar 3 Jahre hat er noch im Tank. Wird irgendwann schwächer werden, definitiv. Ich glaube aber, diese Chemie, diese Verbindung ist sehr besonders. Und wir haben, glaube ich, am Dienstag, aber auch letzte Woche schon drüber geredet, was macht ihn eigentlich so besonders? Das Problem, was er hat, ist, dass kein richtiger Spieler in der normalen Defensive so richtig der Gegenpart für ihn sein kann. Ein Cornerback, ein Safety sind meistens zu klein, sind körperlich zu schwach. Ein Linebacker ist körperlich zu stark, ist zu langsam. Und am Ende brauchst du eben eigentlich einen großen, großen Cornerback mit einer guten Geschwindigkeit, der dann dagegen spielen kann. Derwin James bei den Chargers ist vielleicht genau dieser Spieler in der ganzen Liga, der das kann. Hat auch nicht gut funktioniert. Am Ende hat er immer gut ausgesehen gegen Kelce, aber im entscheidenden Moment können Patrick Mahomes und können Kelce so jemanden auch ausspielen. Und ich glaube, das ist das Besondere an der NFL. Du brauchst auch nicht den nächsten Kelce, sondern du brauchst gute Spieler, du brauchst Playmaker. Dann spielen wir vielleicht anders. Dann spielen wir vielleicht wirklich mehr mit einem Blocking Tight End und haben dafür andere Art von Running Backs. Also ich würde mir sehr gerne auch nochmal einen deutlich stärkeren Passing Running Back bei den Chiefs wünschen. Ich hätte mir auch einen CMC, auch wenn das undenkbar vom Budget ist, bei den Chiefs vorstellen können, weil das Spiel völlig verändert hätte. Und ich würde gerne sehen, wie ein Patrick Mahomes mal mit so einem agilen Playmaker wie einem Deebo Samuel vielleicht später war. Ich weiß, Tyreek Hill gar nicht so anders, aber doch nochmal ein anderer Typ. Ich glaube, das könnte extrem spannend sein und kann das Spiel auch nochmal verändern. Die Liga verändert sich. Ich glaube, wir brauchen nicht den nächsten Kelce. Ich würde ihn mir auch wünschen. Ich sehe ihn aktuell bei den Titans, die wir haben, nicht, aber ein Jody Fortson kann ein ordentlicher Titan werden. Der kann ein guter Titan werden, der gut Punkte macht. Und Travis Kelce ist der beste Titan aller Zeiten, wenn man sich die Statistiken anguckt. Den werden wir so schnell nicht ersetzen.
Nee, definitiv nicht, aber vielleicht haben wir Glück. Wir hatten ja auch Tony Gonzalez, der ist ja auch relativ weit oben. Ich glaube, die Yards, die er da oben stehen hat, da müsste Kelce noch mindestens 3-4 Jahre spielen, um da auf die 15, ich weiß gar nicht, wie viele Tausend es sind, 15.000, auf jeden Fall relativ viele. Das dauert ein bisschen, bis er dahin kommt. Aber ich sehe es wie du.
Auch die Touchdowns nicht, zwischen Gronk und Brady werden Mahomes und Kelce wahrscheinlich nie erreichen. Die haben einfach 10 Jahre lang zusammengespielt. Dafür hat am Ende Travis Kelce zu lange unter Alex Smith gespielt, als dass das aus meiner Sicht möglich sein wird.
Ja, aber auch das Thema, wir müssen, glaube ich, Travis Kelce nicht 1-1 ersetzen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir mit dem jungen Wide Receiver Core, der ja jetzt da ist, der auch längerfristig bei uns ist, Justin Ross kommt nächstes Jahr auch wieder aus der Verletzung zurück, Kadarius Toney hast du am Start, du hast idealerweise noch Juju, der längerfristig bleibt, dass wir nicht so abhängig sind von Travis Kelce, dass der quasi so gemütlich in den Ruhestand gehen kann, dass wir auch gar nicht merken, dass seine Produktivität vielleicht ein bisschen zurückgeht. Dass wir da trotzdem quasi das ganze Ding auffangen können. Also das fände ich sehr gut. Laufspiel predigen wir seit Folge 1 gefühlt, dass wir da auf jeden Fall eine solidere Lösung haben, eine Dauerlösung. Vielleicht ist das Pacheco, vielleicht ist das aber auch nochmal jemand anderes. Ich glaube, dahinter McKinnon, sagst du auch, ist nicht die Lösung, aber ich würde mir da schon auch vielleicht einen Veteran wünschen, habe jetzt aber keinen Namen, der spontan bezahlbar wäre oder uns auch direkt weiterhelfen würde. Aber ich glaube, dass wir die Offense nicht so, wie es dann am Ende mit Tyreek Hill, Travis Kelce, Patrick Mahomes war, dass wir irgendwann auserzählt waren, zumindest was die Produktivität anging, sondern dass wir uns stetig weiterentwickeln, dass wir immer unberechenbar bleiben auf einem gewissen Art und Weise Level. Und das würde ich mir auf jeden Fall für die Zukunft wünschen. Und dann ist es im Prinzip egal. Hauptsache Patrick Mahomes macht noch ein paar Jahre auf dem Niveau weiter und sieht ja aktuell nicht danach aus, dass das jetzt mal einbrechen würde. Und ich glaube, das ist die wichtigere Personalie für unsere Offense.
Definitiv. Es gab noch ein paar mehr Fragen, die wir bekommen haben, finde ich immer wichtig zu beantworten. Eine, die wir hatten, ich gucke gerade mal einmal nach, wer sie gestellt hat. Ich weiß nicht, ob du das gerade im Blick hast, aber die möchte ich natürlich gerne mitnehmen. Einmal Nicoletta Victualia, super Podcast, ich liebe es von euch zu hören, macht ihr ganz gut, Daumen hoch, vielen, vielen Dank, super wichtig für uns, es freut uns, glaube ich, beide unglaublich, von euch Feedback zu bekommen und es muss auch nicht immer positiv sein, also wenn ihr sagt, da habt ihr jetzt falsch gelegen, den Namen spricht man anders aus, die Statistik stimmte nicht, George Kalaftis zum Beispiel hatte schon 0,5 Sacks, ich will ihn aber als einen ganzen Sack sehen und nicht nur so ein halbes Ding, was er mitmacht, ich glaube, die Passrusher am Ende auch immer extrem stolz drauf, wenn sie ihren Sack haben. Kann man ganz gut sehen, als Carlos Dunlap die 100 voll gemacht hat mit einem halben Sack. Das war nur so die halbe Miete, ehrlicherweise. Von daher, ich möchte, dass der mal wirklich einen klaren eigenen Sack bekommt, damit er die Statistik auch da bekommt. Aber vielen, vielen Dank für das Lob. Laberlauch Kingdom sagt, welche Mannschaft gefällt euch noch aktuell? Macht euch Spaß zuzuschauen. Willst du anfangen?
Welche gefällt mir aktuell? Ich habe spontan keine Antwort. Ich müsste es aufdröseln. Also ich hätte bis vor ein paar Wochen noch die Bills genannt, aber aktuell, auch nach gestern, nach dem
Thanksgiving-Spiel. Also ehrlicherweise ist da für mich zu viel Konkurrenz da. Die kann ich nicht. Also totalen Respekt an Josh Allen, total, also Stefon Diggs, sensationeller Receiver. Ich hätte ihn unglaublich gerne in Fantasy. Aber bin ich bei dir, die spielen gerade nicht ganz so doll. Für mich sind es eben keine Teams. Also für mich ist Team wirklich, ich habe ja die Patriots noch, da quäle ich mich gerade aktuell so ein bisschen mit als zweites Team, was bei mir irgendwie eine Relevanz hat. Aber auch da gestern Nacht Mac Jones, also für mich sind Spieler, die ich beeindruckend finde. Justin Fields hat mir die letzten Wochen unglaublich viel Spaß gebracht, weil das so ein Typ ist, der glaube ich charakterlich echt in Ordnung ist, der wirklich eine scheiß Trainersituation hat, ein scheiß Team da bekommen hat und in den letzten Wochen gezeigt hat, dass er Football spielen kann. Man merkte, der hat richtig Bock drauf zu laufen, zu werfen, richtig eingesetzt zu werden. Klingt jetzt ja so, als dass seine Schulterverletzung nicht ganz so stark ist, aber dass der überhaupt letzte Woche noch gespielt hat, eine Frechheit. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Mir bringen die Cowboys Spaß. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals mal sage. Aber ich finde Micah Parsons sensationell. Ich finde das spannend, wie diese Tony Pollard, hast du vorhin auch gesagt, Tony Pollard und Ezekiel Elliott-Situation funktioniert mit zwei Running Backs, die wirklich was liefern. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, vielleicht ein bisschen durch den New Heights Podcast habe ich mehr Sympathien für die Eagles, als ich gerne hätte.
Ja, sehe ich ähnlich. Jason Kelce ist schon ganz großes Kino. Also da bin ich auch, da drücke ich denen auf jeden Fall die Daumen, dass sie weit kommen. Und am Ende, dann vielleicht trifft man sich im Super Bowl. Das glaube ich zu aktuell. Also du hast ja den Tipp vor der Saison abgegeben. Ich kann die NFC noch weniger einschätzen. Ich kann nochmal sagen,
mein Tipp waren Eagles versus Chiefs vor der Saison. Ja. Ist bei Instagram wirklich gespeichert. Kann man nachgucken zum Icing the Kicker-Folge zu der Zeit. Ich weiß gar nicht, hast du vor der Saison was getippt?
Ich habe Sachen getippt, aber also ich hatte Packers, Rams und Buccaneers so auf dem Schirm. Aber ehrlicherweise war klar, dass mindestens einer von denen abschmatzt.
Also, spannend, Educated Guest, dreimal drei. Mehr oder weniger falsch gelegen, finde ich schön. Also Buccaneers geht, glaube ich, noch. Der Rest ist unwahrscheinlich.
Ja, Buccaneers kann, Nee, also ja, Packers und Rams würde ich auf jeden Fall auch nicht mehr so sehen. Waren auch eher so die Wundertüten. Wenn es möglich wäre, dann würde ich immer sagen, Chiefs versus Bills ist der Super Bowl. Vielleicht auch der würdigste wäre er, was die reine Mannschaftsstärke angeht. Vielleicht die Dolphins noch mit hinten drin. Also ich glaube, die Playoffs werden sehr interessant werden.
Wir reden über den AFC Championship Game gerade.
Genau, nicht also wenn es im Super Bowl gehen würde, dann wären so das die Teams, die ich da gerne auf dem höchsten Niveau auf diesem Matchup sehen würde. Das geht natürlich nicht.
Also, aber fangen wir mal an klar. Zu sagen, was sind für dich gerade in der AFC die wahrscheinlichste Super Bowl Teilnehmer? Chiefs natürlich auf 1, auf 2 und 3.
Je nachdem, wie sich die Bills fangen, aber ich würde mittlerweile die Dolphins tatsächlich ein bisschen stärker einschätzen. Weiß allerdings nicht, ob das für einen tiefen Playoff-Run reicht.
Ich habe 4 Teams auf beiden Seiten. Ich habe hier, keine Ahnung, die Chiefs an 1, die Bills an 2 immer noch, ganz klar und deutlich. Dolphins und weiterhin die Bengals, die einfach eine Gefahr haben, wenn Chase wieder da ist, wenn dieses ganze Konstrukt wieder besser funktioniert. Und die NFC finde ich fast interessanter. Da sind es für mich zum ersten Mal nicht mehr die Eagles, sondern die Cowboys vorne, die wirklich stark spielen, diese blöde Niederlage gegen die Packers aus ihrer Sicht dann abgeschüttelt haben. Die 49ers, die unglaublich gut aussehen mit Christian McCaffrey. Dann die Eagles, die lange wirklich dominant waren aktuell, aber die haben spielerisch nie so richtig überzeugt. Und ich bin immer noch der Meinung, Jalen Hurts ist ein guter Quarterback, ist aber kein exzellenter Quarterback. Und hat eben immer noch Schwächen, die gerade in diesem sehr abgerundeten, sehr starken Team wirklich nicht zu tragen gekommen sind. Ich bin gespannt auf Sue, ich bin gespannt, wie das sich entwickelt. Aber ein Tick zu hoch eingeschätzt, meines Erachtens. Was war das vierte Team? Eins hatte ich noch. Die Vikings natürlich. Die Vikings sind für mich auf 4. Die sind auch kein exzellentes Team, aber die haben die Waffen, um jedes Team der Liga zu schlagen. Also wenn Justin Jefferson, zum Beispiel auch ein Spieler, den ich Justin Jefferson gestern, Amon-Ra St. Brown gestern, das sind Receiver, also Amon-Ra ist für mich fast auf einem Niveau mit den Top 5 Receivern aktuell, weil der gewinnt die Routes, der hat super, super Beine, kann aber auch in wirklich engen Fenstern die Bälle fangen, und Jared Goff sah gut aus. Also am Ende haben die ja selbst verschuldet verloren gegen die Bills.
Ja, bei Amon-Ra nervt es mich immer noch, dass wir den nicht gepickt haben. Also ich habe den schon bei seinem Combine und solchen Sachen verfolgt, und natürlich war er auch ein bisschen ehrgeizig, und auch diese ganze St. Brown Family Dynastie mit dem Vater und der Mutter, das ist schon eine coole Geschichte, und die sind halt eben auch getrimmt auf diesen Erfolg. Aber alleine das, finde ich halt, ist halt eben... Das bringt dich in dieser NFL einfach so unglaublich weit, und wir sehen, welche Entwicklung Amon-Ra genommen hat. Das ist unfassbar, und deswegen finde ich es immer noch schade, dass der nicht bei den Chiefs gelandet ist, vorerst vielleicht.
Naja, aber die Detroit Lions, der wird da so schnell nicht weggehen, weil am Ende ist der ja auch erst in seiner zweiten Saison. Der hat auf jeden Fall 2 Jahre noch, ist nicht kein First-Round-Pick, damit ist er eben nicht für dieses 5. Jahr da, aber danach wird der gefranchised-tagged oder einen großen Vertrag unterschreiben. Und ich glaube auch gar nicht auf der falschen Stelle. Die Detroit Lions sind für mich der erste Underdog-Favorit für 2023 in der Art und Weise, wie sie gerade spielen. Also die werden ja die können ja sogar noch in die Playoffs kommen, aber die werden wieder ordentlich picken können, aus meiner Sicht, und haben dann die Chance, gerade dem Pass Rush, vielleicht ein bisschen bessere O-Line, vielleicht eine Rückkehr von den Verletzungen auch, aber auch auf Running Back Position. Also Swift sah gestern gut aus, der Jamal Williams sieht gut aus, also die haben am Ende überall eine gute Tiefe, eine gute Möglichkeiten. Den Receiver mehr, der sicher ist, wär sinnig und schön, aber den haben sie ja schon im Kader. Jameson Williams als Rookie, der einen Kreuzbandriss im College-Finale erlitten hat, der kommt jetzt in den nächsten Wochen zurück und kann auch eine gute Rolle spielen. Also die Detroit Lions sind ein Team, was auch Spaß bringt. Ein Spiel, das gar keinen Spaß bringt, kann man sich gerade bei Hard Knocks in der Saison angucken. Die Arizona Cardinals, die zerfleischen sich gerade selbst. Das ist echt auf der anderen Seite sehr beeindruckend.
Ja, trotzdem sind sie noch mit einem Spiel, glaube ich, mehr in der NFC West vor den Rams. Also
so ist es. Also es gibt ganz, ganz viele Teams, die mir Spaß bringen. Hat, glaube ich, auch sehr viel mit Fantasy zu tun. Laberlauch Kingdom, also da bleibt man ja schon an den Spielern hängen. Gino Smith sich anzugucken, den wir auch live gesehen haben, finde ich cool. Also ich habe gerade das Gefühl, dass es gibt eigentlich keine dichtere Phase in der Saison als dieses kurz vor den Entscheidungen in der Playoffs. Aktuell ist noch keiner sicher in den Playoffs. Wir haben jetzt die ersten Teams, auch die Chiefs, die irgendwie über 95% sind. Aber es gibt jetzt ganz viele Battles. Jetzt entscheidet sich eigentlich, wer in die Playoffs kommt, wer nicht kommt. Die nächsten zwei, vielleicht drei Wochen sind nicht nur im Fantasy sehr entscheidend, sondern sind einfach die Wochen, wo die Saison entschieden wird. Jetzt entscheidet sich, wer kommt in die Playoffs und wer darf scheiße irgendwo in der Mitte bei 15 picken und spielt trotzdem nicht in den Playoffs. Also ich glaube, das ist gerade wirklich entscheidend. Und da gibt es unfassbar viele Storylines an Verletzungen, an wer wird gerade besser, wer wird schlechter, wie sieht das alles aus. Und das bringt mir zumindest sehr viel Spaß. Von daher ist gerade eine sehr aktive, eine sehr rege und sehr, sehr unterhaltsame Zeit der NFL-Saison.
Ja, Bill Belichick hat es, glaube ich, auch mal gesagt, der wahre Football wird nach Thanksgiving gespielt. Und da das gestern war, würde ich sagen, kann man ja davon ausgehen, dass das jetzt demnächst mal wieder losgeht. Oder gestern schon losgegangen
ist. Dazu gibt es eine ganz schöne Statistik, die ich natürlich jetzt so schnell nicht finden werde. Aber die Chiefs haben auf jeden Fall im November und Dezember seit 2019, das Jahr, wo Mahomes angefangen haben, kein Spiel mehr verloren. Und Mahomes hat den besten Start aller Quarterbacks seit 1960 nach Spieltag 12. Also Spieltag 12 ist diese Woche. Was letzte Woche? Ich glaube, diese Woche ist Week 12. Nach dieser Woche hat Mahomes einen so guten Rekord wie kein anderer Quarterback seit 1960, also in der Super Bowl-Ära. Und das alleine sagt, dass genau in dieser Zeit, wo Bill Belichick sagt, jetzt wird in alter Zeit hat er gesagt, Männer-Football gespielt. Jetzt geht's um die Wurst. Gibt es keinen besseren als Patrick Mahomes. Und das lässt mich mal wieder sehr positiv auf die nächsten Spiele gucken. Vielleicht werden die Chiefs sogar das erste Team, was 15-2 geht. Gucken wir mal.
Schauen wir mal, schön wär's. Jetzt ist aber erstmal Konzentration auf das Rams-Spiel gesagt. Ich hoffe, wir werden nicht so ein Low-Score-Game sehen, wie du prophezeit hast. Aber ja, nach letztem Wochenende, wo ich mich weit aus dem Fenster gelehnt habe und fast rausgeflogen wäre, wo wir alle zu dritt uns weit rausgelehnt haben, ist vielleicht ein bisschen Demut angebracht. Vor allem, wie war das mit den taumelnden Boxern, die schon fast am Boden liegen? Die schlagen doch immer am härtesten.
Aber nochmal, wir sind ja bei Thanksgiving. Lass uns dankbar sein dafür, dass wir mit Patrick Mahomes einen Quarterback haben, der jetzt schon einige Jahre in der Liga ist, der trotzdem noch nie auswärts ein Division-Game verloren hat. Steht 14-0 gegen die Broncos, gegen die Raiders und gegen die Chargers. Wenn ihr irgendwas braucht, um, du hast heute so viel über Depressionen zu reden, ein bisschen positiver in das Wochenende zu gucken, dann denkt dran, Patrick Mahomes hat noch nie in der Division auswärts verloren. Heißt auch, all diese drei Teams haben zu Hause seit Anfang 2019 noch keinen einzelnen Sieg gegen die Chiefs gefeiert.
Ja, und die Tatsache, dass wir nach dem Heimspiel jetzt gegen die Rams dreimal auswärts spielen, davon einmal bei den Denver Broncos, lässt mich auch sehr positiv in diese Roadtrip-Phase blicken.
Zwei solche Spiele haben wir noch, oder? Also Denver Broncos, genau. Jetzt lass mich ganz genau gucken, 11. Dezember und dann am 7. oder 8. Januar in Las Vegas. Vielleicht spielt er nicht mehr Holmes, aber das hieß ja auch nur, dass wir den First Seed schon vorher sicher hätten.
Genau, also es waren jetzt nicht die reinen Divisional-Gegner, sondern es waren drei Auswärtsspiele in Folge jetzt. Dann an Heiligabend das nächste Mal zu Hause gegen die Seahawks.
Yes, Sir. Das klingt doch super. Dann danke ich dir für diesen Podcast und die letzten Worte gebühren dir.
Ja, danke auch, Daniel. Macht mit beim Gewinnspiel. Checkt unseren Instagram-Account beziehungsweise, ja genau, beide, wir sind in einem Post verbunden sozusagen. Verteilt 5 Sterne gerne, wenn euch der Podcast gefallen hat. Schickt uns eure Fragen, wenn ihr sie denn habt. Und dann wünsche ich uns ein entspanntes erstes Adventswochenende mit einem Sieg für unsere Kansas City Chiefs. In diesem Sinne, wir hören uns. Macht's gut, bis denn. Go Chiefs! Touchdown! Chiefs!